Erste Frage: Wieso prophezeit Joel, dass der Geist über alles Fleisch ausgegossen wird? Diese Verheißung erfüllt sich in zwei Kreisen, in zwei Bereichen, in einem engeren Kreis, in einem engeren Bereich und einem größeren Bereich. Im Bereich Israel, denn Joel ist ein Prophet Israels und prophezeit vornehmlich für dieses Volk, in diesem Bereich, in diesem engeren Kreis, bedeutet es, dass der Geist nicht nur auf gewisse Persönlichkeiten kommt, die als Propheten auserlesen sind, Gott zu dienen und sein Wort weiterzugeben, sondern es soll die Zeit kommen, wo jeder im Volk, natürlich ist vorausgesetzt, dass man, ich denke, es ist in Vers 5, an den Namen des Herrn Jesus, an den Namen des Messias glaubt, dann umkehrt zu ihm. Dort kommt der Geist hin. Aber auf alle solche, unabhängig davon, ob sie weiblich oder männlich sind, alt oder jung, wer sie auch sind, das heißt, jeder darf den Geist bekommen. Und das ist ja, was am Pfingsttage beginnt zu geschehen. Der größere Kreis geht über dieses Volk hinaus und das muss auch die neutestamentliche Gemeinde dann erfahren oder zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur Israel den Geist erhält, sondern jeder, der überhaupt an den Namen des israelitischen Messias glaubt, der ja der Erlöser der ganzen Welt ist, der darf den Geist bekommen. Und das muss Petrus auch lernen, ganz besonders in der Apostelgeschichte 10. Die zweite Frage dieses Fragestellers: Kann man den Heiligen Geist durch Hände auflegen bekommen? Wenn die Frage in der Gegenwartsform heute gestellt wird, dann muss die Antwort lauten Nein. Denn den Heiligen Geist gibt Gott denen, die an ihn glauben. In dem Moment, wo jemand umkehrt in Reue und Buße und an Jesus Christus glaubt, auf ihn vertraut, für die Vergebung, kommt der Geist und bringt die Vergebung, das neue Leben. Es bedarf keiner Handauflegung, um den Heiligen Geist zu bekommen. Anders war das in der ersten Zeit. Da regiert Gott und kann wenige Ausnahmen machen. Genau genommen sind es nur zwei, von denen wir lesen, Apostelgeschichte 8 und 19, wo Glaube an Jesus Christus getrennt war, zeitlich getrennt vom Empfang des Geistes. Und somit kam der Heilige Geist durch Hände auflegen und jedes Mal durch einen Apostel, der ja im unmittelbaren Auftrag von Jesus Christus handelte. Dienst nur entsprechend der Gabe oder Aufgabe machen? Beides. Manchmal stellen wir eine Begabung fest und wissen, natürlich auf diesem Bereich sollte ich einen Dienst tun. Grundsätzlich handeln wir nach dem Rat des alttestamentlichen Weisen: Tu, was deine Hand zu tun findet. Einfach grundsätzlich dienen. Und wenn wir Gaben feststellen, natürlich, das ist ein besonderer Bereich, in dem wir dann unseren Auftrag erfüllen. Aber es kann auch vorkommen, dass man eine Aufgabe bekommt und prüft, ob das vom Herrn ist oder nicht. Und dann weiß man auch, dass man dazu das Nötige bekommen wird. Im Vordergrund steht nicht das Bewusstsein der Begabung, sondern das Bewusstsein des Auftrages. Diese Gabenorientiertheit, die wir heute so stark erleben, ist in der Schrift nicht so im Vordergrund. Wir wissen um die Begabung, aber wir handeln nicht, das ist bestimmt nicht in diesem Maße unser Leben in der Gemeinde. Aufgaben stehen im Vordergrund. Allerdings sollte man sich klar darüber sein, ob das meine Aufgabe ist oder nicht. Georg Peters erzählte, dass er rein auf dem zweiten Gebiet etwas erlebt hätte. Man hatte ihn gebeten, nach Südamerika zu gehen und dort einen Dienst zu tun. Es war wohl ein evangelistischer Dienst. Und er wollte eigentlich nicht, aber er sagte: Brüder, wenn ihr meint, dass ich gehen soll, ich bin bereit zu gehen, aber ich bin kein Evangelist. Nun, man hat für ihn gebetet und ich denke, man hat ihm auch sogar die Hände aufgelegt, als Zeichen des Beistandes und des Gebetes. Und Gott gab ihm das Nötige, er ging und Gott hat ihn ausgerüstet zu diesem Auftrag. Ich habe dasselbe erlebt, ich bin von zu Hause aus nicht Evangelist, aber am Anfang meines Dienstes in Europa habe ich viel evangelisiert und der Herr hat das Wort gebraucht. Es kann also beides sein, manchmal steht die Gabe am Anfang und manchmal die Aufgabe. Gibt es im Neuen Testament auch Geist nach Maß? Ja, jeder von uns hat den Geist nach Maß. Keiner von uns, so wie unser Herr ihn hatte. Er, Johannes 3, hatte ihn ohne Maß. Aber wir, jeder nach seinem Maß, so wie der Herr austeilt. Was hat es auf sich mit der Fülle des Geistes? Das ist gerade das Thema, in dem wir stehen. Und damit wollen wir Nachmittag Fortsetzung machen. Diesen Zettel muss ich aufheben. Das ist sehr viel geschrieben, ich habe ihn noch nicht ganz gelesen. Was halten Sie von Anbetung, die in Form von 4 bis 5 Liedern, Hände klatschen und so weiter, zunehmend in verschiedenen Gemeinden praktiziert wird? Ich denke, das hebe ich auf. Am Nachmittag will ich noch von den Gnadengaben sprechen. Das dürfte dahin gehören. Wie sollen Heilungen in der Gemeinde praktiziert werden? Nur nach Jakobus 5. Nicht nur, wir beten füreinander. Wenn zu Hause, wenn jemand krank ist, fangen wir an. Wir kommen sofort zum Herrn, machen nicht wie der König im Alten Testament, gehen erst zu den Ärzten, sondern wir gehen erst zum Herrn. Und dann natürlich auch zu den Ärzten, die der Herr gebrauchen kann. Aber Jakobus 5 ist ein Weg, den man einschlagen kann. Kann ein Gläubiger mehrmals mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Darauf komme ich gleich in meinen Ausführungen. In einem gewissen Sinne ja, aber ich will das noch erklären. Wie ist die Stelle aus Apostelgeschichte 4,31 zu verstehen? Nun, das will ich dann besprechen. Hier ist eine Frage zu Zungenreden, das kommt noch ran. Ja, das wären diese Fragen hier.
Hier ist noch eine weitere Frage und vielleicht hat der ein oder andere zu dem Gesagten eine Frage.
Danke.
Zu dem Gesagten, also gestern Abend und heute vormittags, speziell zu diesem Themenbereich. Gibt es Fragen dazu? Etwas vielleicht nicht verstanden, was immer auch einmal ans Mikrofon bitte kommen und dann die Frage laut stellen.
Die Frage ist aus Johannes 3, die aus der Rede mit Nikodemus: Es sei denn, dass einer von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Wiedergeburt, die dort besprochen wird, und die Wiedergeburt, die jetzt ab Pfingstfest oder ab Pfingsten gilt, was ist mit denen, die jetzt das Pfingstfest nicht erlebt haben, von den Heiligen zu diesem Punkt? Sind die wiedergeboren oder nicht? Oder wie kann man hier anknüpfen an diesem Es sei denn?
Eine sehr gute Frage, eine sehr wichtige. Keiner wird vor Pfingsten wiedergeboren. Das ist gerade die Aufgabe der Verheißung, den Geist zu verheißen, der dieses Heil, dieses Leben bringt, das der Messias zu Wege bringt. Golgatha oder, um es anders zu sagen, das ganze Christusereignis, das Kommen Christi in die Welt, muss wirklich ernst genommen werden, nur durch Jesus Christus und seinen Einsatz am Kreuz und Auferstehung, nur dadurch gibt es Heil. Und nur wenn Christus stirbt, wird die Sünde wirklich weggenommen. Die Wiedergeburt kann erst stattfinden. Der Geist kann erst dieses Leben bringen, nachdem Jesus seine Aufgabe erfüllt hat. Vorher wird einem diese Hoffnung des Heils gut geschrieben, auf ein himmlisches Konto gleichsam, nach Römer Kapitel 3. Wenn man stirbt, geht man Kraft dieses Glaubens ein in die Herrlichkeit. Im Himmel ist kein Unterschied. Die Auffassung, dass Gott einen anderen Plan für alttestamentliche Gläubige beziehungsweise mit Israel hat als mit der Gemeinde, ist eine Konstruktion, die nicht biblisch ist. Am Schluss steht nur eine Gemeinde von Erlösten. Alle werden durch Jesu Blut erlöst. Es ist eine Schar, die Gott lobt. Die 24 Ältesten stellen nach den meisten bibeltreuen Exegeten die eine Gemeinde dar, Alten und Neuen Testamentes, kein Unterschied. Abraham sah meinen Tag und freute sich. Er war dabei, als Jesus in die Welt kam, als er den Himmel offenbar verließ. Er freute sich, jetzt ist es soweit. Im Himmel ist kein Unterschied bei den Erlösten, sie sind alle eins. Das heißt aber, man muss es so sagen, mit dem Kommen Jesu gibt es dieses, dass Gott sein Heil vorweg in dieser Welt offenbart. Die Gemeinde ist ein Phänomen, etwas Außergewöhnliches. Sie ist himmlische Menschen auf Erden, Himmel auf Erden. Das heißt, Gott erlaubt es sich, schon vorher Menschen in den Himmel kommen zu lassen, während sie noch im Leibe sind. Das sind Christen. Epheser 2, wir leben jetzt schon mit Christus im Himmlischen, Vers 6 bis 6 und 7. Und das ist ein Privileg, das wir heute haben. Aber Paul, der Hebräerschreiber, sagt am Ende von Kapitel 11, vollendet werden wir nicht ohne sie, sie nicht ohne uns. Eines von den beiden sagt er, weil beides trifft zu. Das heißt, beide werden eines Tages eine vollendete Gemeinde sein. Wenn Jesus zu Nikodemus sagt, niemand kann in das Reich kommen, es sei denn, er wiedergeboren sei, dann macht er Nikodemus darauf aufmerksam, dass er an Johannes vorbeigegangen ist. Ihr wollt nicht. Ja? Und Lukas sagt auch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht zu Johannes kommen wollten, um sich taufen zu lassen. Sie wollten nicht Buße tun. Aber man darf nicht an Johannes vorbeikommen, sagt Jesus. Du kommst zu mir jetzt in der Nacht. Bist du schon bei Johannes gewesen? Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, kann er nicht in das Reich Gottes eintreten. Bist du schon beim Wasser gewesen? Dem Zeichen der Buße? Hast du das Zeichen der Buße abgegeben? Wieso willst du bei mir ohne Buße gerettet werden oder wissen, was es um das Heil ist? Das geht nicht. Er macht ihm deutlich, dass man ins Königreich kommt durch Buße und Glauben an Jesus Christus. Davon spricht er, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte. So muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Nikodemus blieb am Leben und er hat die Wiedergeburt wahrscheinlich erlebt mit Pfingsten. Ja. Er ist diesen Weg gegangen, zunächst einmal als heimlicher Nachfolger, aber dann kam er doch an die Öffentlichkeit ran.
Johannes 14, 12, Sie sagten, da steht auch nämlich, dass wer mich glaubt, der wird Werke tun, auch wird noch größere tun. Sie sagten, das wäre die Beziehung vom Vater, also vom Jesus mit Vater und das Gemeindeglieder mit Jesus, Gläubige mit Jesus. Und da heißt das aber, dass er wird noch größere Wunder tun. Wunder steht da nicht, sondern wird Größeres tun. Und sie sagten, das wäre nicht die Wunder. Wie ist das zu verstehen? Gut. Wie kann man noch größere Gemeinschaft haben, wenn das so zu verstehen ist?
Schlagen wir auf Johannes 14. Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, kenntet ihr auch meinen Vater und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Manch einer spricht so, wenn man Gott sehen könnte, dann wäre es genug. Gott gibt sich zeigt sich zu Gesicht, anders aber, als wir uns das vorstellen. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Ich bin doch der Vater gezeigt. Ja. Gott hat Philippus den Vater gezeigt. Hier steht er. Ja. Ich bin es. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Worte sind Werke. Etwas Tätiges. Worte sind die Tätigkeit von Jesus. Er ist tätig durch diese Worte, aber diese Werke der Worte gibt der Vater. Glaubt mir, jetzt spricht er zu allen Jüngern in der Mehrzahl, glaubt mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt mir doch, der Werke wegen, das heißt, Werke schließen natürlich auch die Handlungen ein, nicht nur die Worte, aber sie schließen die Worte ein. Ja? Glaubt mir, wegen alles dessen, das ich tue, nehmt euch Zeit, um zurückzuschauen. Habe ich irgendetwas getan, das nicht mit diesem übereinstimmen würde? Habe ich je Anlass gegeben, etwas anderes zu sein als Gott in Menschengestalt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Wann der eine handelt, handelt der andere. Der wird auch die Werke tun und wird größere, denn diese tun, die bis anhin getan wurden. Das heißt, es geht um Künftiges. Denn ich gehe zum Vater. Da ist die Begründung für dieses identische Handeln. Dieser kurze Satz am Ende von Vers 12 ist die Erklärung. Ich gehe zum Vater. Das ist die Begründung für dieses beidseitige oder identische Handeln. Das heißt, Jesus wird durch die Jünger handeln. Und was ihr bitten werdet, das ist die Struktur des Vorgehens. Es geschieht durch Bitten. So ist es in der Dreieinigkeit. Der Sohn bittet den Vater, der Vater spricht zum Sohn. Für uns scheint das vielleicht überflüssig zu sein, aber so ist es nun einmal. Das Gebet scheint uns manchmal überflüssig zu sein, aber Jesus sagt, bittet. Und dann wird gehandelt werden, der Vater durch den Sohn. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das heißt, wenn ihr von mir geschickt werdet, im Namen Jesu zu handeln heißt, im Auftrag Jesu zu handeln. Jesus ist also der Auftraggeber, der Haupt des Leibes, der Herr der Ernte. Gibt er Aufträge? Wie handeln wir? Gehen wir sofort an die Arbeit? Nein, erst muss gebetet werden. Haben wir den Auftrag, dann gehen wir im Auftrag des Herrn Jesus zum Vater und sagen zum Vater, Jesus hat uns folgenden Auftrag gegeben und jetzt bitten wir dich, tu dieses. Denn Gott muss handeln. Unser Handeln ist nicht unser Handeln. Es ist alles geschenkt. Auch wenn wir die Bewegungen machen, unsere Nerven und Muskeln bewegen sich. Aber alles ist Geschenk. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Warum? Damit der Vater geehrt werde in dem Sohne. Es kommt vom Vater, er gibt Jesus die Aufträge, Jesus gibt uns die Aufträge, wir kommen mit der Bitte zum Vater, er handelt durch den Sohn, es geht also hin und her. Was ihr bitten werdet, wo ist das jetzt? In dem Sohne, ja. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Er ist der Auftraggeber. Wir gehen zum Vater in seinem Namen. Der Vater handelt, aber Jesus wird es tun in uns. Und wenn wir an ihn glauben, sind wir eins mit ihm und dann handelt er. Und warum sind diese Werke, die er in Künfte tut, das heißt in Zukunft nach dieser Rede, nun, er stirbt, er geht zum Vater, nachdem er aufersteht, er sendet den Heiligen Geist. Und diese Phase des Wirkens Jesu ist etwas Größeres als die Phase der Vorbereitung. Als Jesus in dieser Welt lebte, die 3-4 Jahre, es wird mit guten Gründen gesagt, es dürften 4 Jahre gewesen sein, aber immerhin war alles das, selbst Kreuz und Auferstehung, das war Vorbereitung. Es war groß. Aber was Jesus tat und was Jesus sagte, war alles Vorbereitung. Das war das Kleinere. Das Eigentliche geschieht ab Pfingsten. Dann wird wirklich gerettet. Dann kommt der Geist wirklich. Dann wird gehandelt. Mission ist das Handeln Gottes. Wozu er sich vorbereitete und Menschen vorbereitete, als Jesus in die Welt gekommen war. Diese Werke, die Jesus tut und dann durch seinen Leib, durch seine Jünger, die sind größer als die Werke, Worte und Taten eingeschlossen. Von Wundern ist hier nicht speziell die Rede, darum geht es nicht. Es geht um das Wirken des Jesus, von Jesus schlechthin, wovon auch Lukas spricht in Lukas 1, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Das, was Jesus jetzt tut und lehrt, ist seine Geschichte, die Geschichte des Heiligen Geistes und somit die Geschichte seiner Gesandten. Wir sagen Apostelgeschichte, aber das ist die Geschichte seiner Gesandten. Hiermit lege ich oder lehne ich mich einem Lehrer an, auf St. Grishone, der seinerzeit hierzu gesprochen hat. Und ich denke, das ist auch die übliche Exegese der bibeltreuen Ausleger.